Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft.
Heute mit Teil 2 der Geschichten, die Dominik und Dora vom Podcast Doctopus mitgebracht haben, nachdem es am Samstag in Teil 1 um einen Sexualforscher ging, der mit seiner Arbeit ganz viel für die Rechte von queeren Menschen bewegt hat, aber auch ganz viel persönlich riskiert hat, hat Dora für heute noch mehr Drama versprochen. Um wen genau es geht und in welche Zeit wir jetzt reisen, das verrät euch Dora selbst. Lasst euch überraschen und viel Spaß.
Okay, also wir gehen in die 60er Jahre. Ich habe eine Wissenschaftlerin mitgebracht, die sowohl wegen ihres fachlichen Beitrags in der Informatik ganz besonders ist, als auch wegen ihrer…
Ist ja dann eine Kollegin von dir quasi, ne?
Ja, so durch die Zeit.
Ja, eine historische Kollegin.
Die hat aber sehr viel im Feld geprägt, bis heute tatsächlich. Und sie hat eine sehr faszinierende persönliche Seite auch. Und sie ist letztes Jahr gestorben, 2024, im Alter von 86 Jahren. Also es hat auch so ein bisschen umso aktuelleren Bezug.
Ja.
Und im Zuge ihres Todes sind noch ein paar andere Dinge passiert, die ich ganz spannend finde. Aber da sage ich später noch was dazu. Sollen wir vielleicht erstmal, was sie gearbeitet hat.
Ja, sehr gern.
Also Lynn Conway hat in den 70er Jahren in Xerox PARC gearbeitet, in Palo Alto. PARC ist P-A-R-C, steht für Palo Alto Research Center. Und es ist vielen tatsächlich ein Begriff, die so mit Technologie zu tun haben oder über technologische Forschung nachdenken. Das war tatsächlich ein super berühmtes Forschungszentrum, was viele Innovationen entwickelte, so wie die Computermaus zum Beispiel. Oder auch grafische Benutzeroberflächen für Computer oder auch das Konzept der Vernetzung von Computern. Also nicht ganz das Internet, aber sozusagen ein wichtiger Baustein.
Wow.
Ja, das war wirklich ein bahnbrechender Ort und eine bahnbrechende Zeit auch. Und Lynn Conway hat da wirklich auch eine Schlüsselrolle gespielt in einer bestimmten Technologie, nämlich bei der Entwicklung für neue Methoden für das Design von Computerchips, also diese Recheneinheiten, kleine Recheneinheiten in Computern. Und da würde ich jetzt nicht technisch einsteigen, so ganz genau weiß ich es auch nicht technisch, aber die Prinzipien, die sie verwendet hat, waren sehr universelle Prinzipien der Informatik. Und zwar war das Problem, dass in den 70er Jahren die Entwicklung von diesen Chips, die in den Prozessoren von Computern drin sind, also diese Berechnungen machen, das war super komplex und zeitaufwendig, weil da gibt es Leute, die die Chips designen, auslegen und Leute, die die bauen, ja, und es war so, dass die beide Seiten sozusagen alle Details wissen mussten von der jeweils anderen Seite. Also jeder musste alles wissen, um arbeiten zu können und alles verstehen.
Okay.
Das war super ineffizient, das war fehleranfällig, ja, und das hat einfach nicht so viel Sinn gemacht, dass die Leute, die den Chip designen, zum Beispiel die Fertigungsprozesse kennen müssen, also wie wird der angefertigt. Das ist ja so, wie Leute, die, keine Ahnung, Möbelstück designen, dann wissen müssen, wie wird das später mit welchen Schrauben zusammengebaut oder so. Das ist ja nicht unbedingt
notwendig.
Dann
denkt man sich irgendwie so, mach's doch dann halt selber, oder?
Ja, yeah, so, genau.
Ist ja gar nicht ihr Fachgebiet gewesen.
Ja, und sie hat eine neue Methodik maßgeblich mitentwickelt, mit einem Kollegen von ihr, mit Carver Mead. Das ist die Mead-Conway VLSI-Design-Methodik, verlinken wir, gehe ich jetzt nicht drauf ein.
Danke.
Aber wichtig zu wissen ist, das war so ein standardisierter Designprozess von Chips und der war einerseits aufgeteilt in modulare Schritte, also erst mache ich das, dann das, dann das, dann das. Und so konnte man eben Leute einteilen, du musst nur den ersten Schritt können, du musst nur den zweiten Schritt können, du kriegst das quasi wie so ein Staffellauf, ja, du kriegst das übergeben, du musst nicht wissen, was der oder diejenige vor dir gemacht hat, du arbeitest einfach damit weiter und das ist definiert.
Okay, perfekt, ja.
Und das ist so ein wichtiges Prinzip in der Informatik, divide and conquer nennt man das, also komplexe Probleme aufteilen und so quasi besiegen können oder erobern können. Ja.
Ja, das ist auch eher mein Geschmack. Nicht, dass man alles machen muss.
Ja, ne?
Ja, und dann weitergeben. Nee. Und das Problem.
Ja, total. Und dann hat sie auch noch was Zweites gemacht, also ein zweites Konzept hier angewendet. Und zwar hat sie die Entwurfs- und Produktionsprozesse auch voneinander komplett getrennt. Und zwar durch Abstraktionsebenen. Ihr müsst euch das so vorstellen, um ein Auto zu fahren, müsst ihr nicht wissen, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert oder ein Elektromotor.
Ja, zum Glück
ihr
nicht.
Ihr wisst einfach, da ist das Gas. So benutze ich das, genau. Und das funktioniert eben durch Abstraktion, ja. Also du weißt einfach, wo sind meine Schnittstellen mit diesem Teil und wie kann ich die anwenden? Das ist auch ein super gängiges Prinzip. Und so wurde es dann möglich, dass auch zum Beispiel kleinere Unternehmen oder auch Unis so Chips designen konnten. Und das ist natürlich wieder so ein Durchbruch, ja, weil dann bist du nicht nur die großen Privilegierten.
So ein bisschen eine Demokratisierung des Prozesses sozusagen, dass nicht nur die großen Player das machen können, sondern auch die etwas kleineren oder nicht kommerziellen.
Ja, genau. Und sowas ist dann natürlich wieder potenziell revolutionär, also es bewegt richtig viel, ja. Und ihre Designprinzipien sind bis heute noch die Grundlage von den Mikroprozessoren, also diese kleinen Chips, die wir in Computern, in Smartphones, in Spielekonsolen haben.
Und sag mal eben einmal so das Mini-Prinzip, was macht so ein Chip im Computer?
Der macht Berechnungen.
Ah ja.
Genau. Und viele Chips zusammen machen viele Berechnungen und dann irgendwann durch Abstraktion, ja, kommt dann irgendwann was raus im Computer. Zum Beispiel, wenn man klickt, passiert was, ja?
Ja, also man braucht die Chips, damit der Computer überhaupt irgendwas tut.
Genau, richtig, okay. Ja. Das sind die Recheneinheiten sozusagen im Computer.
Also wichtig.
Ja. Und dann ging Lynn Conway, beziehungsweise vorher in den 60er Jahren, war Lynn Conway bei IBM. Und hat auch schon an Prozessorenentwicklung gearbeitet. Sie wurde dann entlassen.
Oh.
Ganz plötzlich. Mm-hmm. Und das lag an ihrem persönlichen Hintergrund.
Also es hatte nichts mit der Arbeit zu tun.
Nein, sie hat an einem Projekt gearbeitet, das wurde dann eingestellt, aber es war trotzdem ist gut gelaufen. Es wurde dann, nachdem sie quasi gefeuert wurde, eingestellt. Aber es hatte trotzdem gute Ergebnisse geliefert.
Okay.
Also persönliches Fehlverhalten oder was, wie kann ich mir das vorstellen?
Oder so irgendwie bei Frauen, keine Ahnung, es wurde gemutmaßt, dass sie ein Kind kriegen will oder so?
Ja, wäre vielleicht, also sind gute Theorien. Ja. Persönliches Fehlverhalten haben vielleicht manche damals so gesehen, würde man heute, sollte man heute definitiv nicht so sehen. Lynn Conway war eine Transfrau.
Und guck mal, wir sind jetzt schon ein paar Jahre ja weiter gewesen eigentlich, ne?
Krass, ja.
Genau. Man muss dazu sagen, in den 60er Jahren war eine super turbulente Zeit in den USA, also generell politisch. Martin Luther King wurde ermordet, eben, also als Aktivist gegen Rassismus. Frauenrechte waren in der sexuellen Revolution in den 60ern, inklusive der Einführung der Pille. Es war der starke Auflehnung gegen den Vietnamkrieg, also super turbulent in den USA. Lynn Conway unterzog sich, also identifizierte sich von klein auf als weiblich und unterzog sich 1968 mit 30 Jahren einer geschlechtsangleichenden Operation. Mhm. Und jetzt kannst du mal einschätzen, Dominik, glaubst du, das war normal damals?
Ich wage mal zu behaupten, nein. Obwohl ja, wie wir jetzt bei mir schon erfahren haben, die ersten OPs dieser Art ja schon in den 20ern stattgefunden haben.
Ja, so tatsächlich wurde damals Transsexualität in Medizin und Psychologie, und da knüpft es eben an, immer noch leider als psychische Störung betrachtet. Also es gab so Versuche, die Transidentität zu behandeln, in Anführungsstrichen, oder zu heilen, als wärst du krank. Dominik legt sein Gesicht in die Hände.
Aber heilen hieß dann wahrscheinlich nicht, dass du eine geschlechtsangleichende OP bekommen hast, sondern eine Therapie, die dich überzeugen sollte, dass das nicht stimmt, was du empfindest.
Richtig, ja. Es gab unüberraschenderweise keine rechtliche Anerkennung der Identität. Das ist so die Grundlage für bürokratische Hürden, für Diskriminierung, auch für Transphobie, also Gewalt, Isolation, alles Mögliche.
Krass, und Kündigung.
Und Kündigung, ja, weil wenn das Attribut natürlich nicht geschützt ist, dann können sie mit dir machen, was du willst. Genau, und dann wurden ihre Pläne zur geschlechtsangleichenden Operation bekannt und sie wurde gekündigt. Hart, ne?
Boah, vor allem echt so, also wirklich die Pläne nur. Und das ist ja auch super privat einfach.
Ja, genau, und ich, also ich kann mir nur vorstellen, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber sie muss ja den Leuten dort wirklich vertraut haben, wenn sie denen das erzählt hat und auf also irgendwie fachlicher wie persönlicher Ebene sich sicher genug gefühlt haben. Mhm. Aber Pustekuchen, ja. Mhm. Es gab in den Ende der 60er schon so die ersten Demonstrationen für Transrechte in den USA übrigens und auch so Versuche der Sichtbarmachung durch Organisationen, durch AktivistInnen. Das kam aber dann erst in den Jahrzehnten rauf, diese Entwicklung, also auch in Deutschland. Mhm. Ja, also trotz ihrer bahnbrechenden Arbeit wurde sie entlassen. Sie hat dann weitergemacht, sie wurde tief geprägt, sie war dann im sogenannten Stealth-Mode, hat sich selber bezeichnet, also versteckt als Frau dann angeglichen und in ihren weiteren Arbeitsstellen und im Privatleben eben versteckt, ja, also vor ihre Transidentität allem, versteckt, ja.
Wenn sie aber sich schon, seitdem sie Kind war, weiblich gefühlt hat, hätte man sie auch eh schon weiblich gelesen? Meinst du?
Ja, also auf ihrer Webseite hat sie tatsächlich auch Fotos von sich als Kind in Frauenklamotten veröffentlicht. Also so genau weiß man es nicht. Ich nehme mal an, dass sie sich halt versucht hat anzupassen, wo sie konnte. Ja.
Anzupassen als Frau?
Ja, also wo es möglich war, aber teils halt eben auch in ihrer gelesenen Identität. Ja. Genau, aber sie ließ sich nicht davon abbringen, machte weiter in der Wissenschaft. IBM hat sich übrigens 52 Jahre später dafür entschuldigt.
52 Jahre?
52 Jahre, ja. Das sollte ich mal bringen, mich 52 Jahre später bei jemandem zu entschuldigen. Das kommt dann gut an, glaube ich.
Wow.
Ja, also aber immerhin noch während ihrer Lebenszeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr Mann hat sich erlebt. Oh Mann.
Genau, und also genau, sie arbeitete dann als Frau, machte weiterhin bahnbrechende Fortschritte, so viele Fortschritte tatsächlich, dass 1999 TechnikhistorikerInnen über sie geforscht haben.
Wow.
So, und dann kam sie eben auf ihre frühe Arbeit bei IBM, ja, also nachdem sie bei Xerox PARC schon war und so weiter. Und dann war ihr klar, okay, das kann so nicht weitergehen. Und sie möchte diese Geschichte selber in die Hand nehmen und ihre Geschichte selber erzählen. Veröffentlichte ihre Webseite lynnconway.com, verlinken wir auch. Und da hat sie viel gebloggt und viel Fotos geteilt, viel Material geteilt darüber, wie es war, als Transperson in der Technik zu sein.
Oh, wie spannend.
Und wurde Transaktivistin.
Boah, krass, haben wir ja zwei Forschende, die so aktivistisch waren. In der gleichen Szene eigentlich.
Ja, und sie hat so Reflexionen veröffentlicht, Ressourcen für andere Transfrauen. Also das ist, die Website ist auch immer noch online. Und ja, sieht halt aus wie von vor ein paar Jahrzehnten, aber da findet man noch alles. Und die wurde
auch
eben
spannend,
sehr,
so wahrscheinlich hätte ein anderes Buch geschrieben und so eine kleine Autobiografie, sie natürlich als Informatikerin macht den Blog.
Ja, und sie nutzte eben ihre Plattform für, sie hat viele Interviews gegeben und Artikel geschrieben, sie hat Netzwerke unterstützt, gegründet und sie hat auch Firmen in ihrer Inklusionsstrategie beraten. Bis letztes Jahr, wo sie gestorben ist.
Boah,
krass. Wie alt war sie nochmal, als sie gestorben ist?
Über 80 Jahre.
Krass.
Boah.
86. Warum ich sie toll finde, ist, weil sie einerseits fachlich so eine unfassbar revolutionär denkende, intelligente, aber auch sehr ehrgeizige Frau war. Also auch in diesem wirklich männerdominierten Feld als Transfrau.
Ist wahrscheinlich auch als Cis-Frau schon schwer genug in dem Feld. Und eben. Dann noch als Transfrau, krass.
Und Professorin.
Boah,
also,
stimmt.
Ja. Ja, und also es ist wirklich keine Frage, keiner kann sich die Frage stellen, ob ihre fachlichen Beiträge irgendwie wichtig waren. Ja, es ist komplett klar, dass sie das Feld revolutioniert hat, mehrfach.
Hammer.
So, und gleichzeitig hat sie diese riesige persönliche Integrität. Sie hat so viel Kampf durchgemacht, ihr ganzes Leben, auch was mich so fasziniert, so vollkommen unnötiger Kampf, ja, wenn man das jetzt so beleuchtet. Warum muss man gefeuert werden, wenn man gute Arbeit macht? Was soll das?
Was sie vielleicht noch auch alles noch zusätzlich hätte entwickeln können, wenn sie sich diesen Kraftakt nicht hätte antun müssen.
Ja.
Also sie ist, ich finde, sie ist so ein bisschen Vorbild auch sowohl fachlich als auch persönlich. Und besonders in der Zeit wie jetzt, so in der Zeit, wo die Welt in Sachen Gender-Inklusion gefühlt teils rückwärts läuft, kann man, glaube ich, gar nicht genug aufmerksam drauf machen, was diese Mitglieder der Minderheiten für einen Beitrag, wie auch hier jeder und jede andere in der Gesellschaft leisten. Ja. Ja.
Und du hast eben gesagt, es war ein unnötiger Kampf, ne? Also ich finde, das ist das Gefühl, was man dazu hat, dass man sich so denkt, das ist nicht unnötig, aber so ungerecht. Aber natürlich war es absolut nötig und notwendig und gut, dass da jemand gekämpft hat.
Ja, also für systemischen Wandel kämpfen ist nicht unnötig, niemals. Aber dass es diesen Wandel überhaupt gebraucht hat und das System sich nicht selber abgeschafft hat, sozusagen, das ist schon, also mir kommt es ab und zu so mühsam vor.
Ja, aber auch ein guter Reminder. Vielleicht, auch wenn es einem irgendwie krass vorkommt, vielleicht doch lieber mal einmal mehr kämpfen, weil es kann immer mal so ein paar 10 bis 50 Jahre dauern.
Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass man die Dinge nicht für selbstverständlich nehmen darf. Auch die, die man schon erreicht hat. Und dass man, dass die Dinge, die wir schon erreicht haben, erkämpft werden mussten zum Teil. Und auch lange gedauert haben, bis wir da angekommen sind.
Und man echt mega aufpassen muss, dass es nicht wieder alles so zurückläuft.
Ja, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Ne? Ist das, sagt man das auf Deutsch?
Ja, ich glaube schon.
Sagt man das sonst in Englisch?
We're standing on the shoulder of giants. Yeah. Shoulders of giants.
Ja. Und was kann da passieren auf den Schultern?
Oder ist man viel größer, da kommt man noch weiter hoch und dann können sich hier andere wieder auf deine Schultern stellen. Das ist super.
Schön. Ey, danke euch beiden, dass ihr uns diese mutmachenden Menschen vorgestellt habt. Oder einfach beeindruckenden Menschen. Forschenden vor allem.
Ja, ich glaube, das haben sie gemeinsam. Mut.
Ja.
Mut haben, aber auch Mut geben.
Ja. Ich bin froh, dass sie euch Mut gegeben haben und ihr das an uns heute weitergegeben habt. Ja. Danke.
Gerne.
Danke für die Einladung.
Ja, also alle, die jetzt auch erstmal platt sind, aber gleichzeitig noch viel solche Geschichten hören wollen, können ja dann auch bei euch einschalten, weil ihr guckt ja auch viel immer so in die Zukunft und überlegt euch, was da so kommen könnte. Und ich finde, das macht auch...
Bei uns geht in jeder zweiten Folge die Welt unter.
Oh.
Nein.
Ja, ihr lernt zum Beispiel, was passiert, wenn alle Satelliten plötzlich verschwinden.
Ja.
Oder wenn Zombie-Parasiten euer Gehirn befallen. Oder das Gehirn von Insekten manchmal auch.
Oder was eine Schlundsackschnecke ist.
Ja, das verraten wir hier jetzt noch nicht.
Alltagswissen.
Genau.
Ja, und natürlich schätze ich mal auch, wenn da jetzt die Zombies über Insekten herfallen, ich würde bei euch doch auch lernen, was ich dann machen kann, ne?
Zuschauen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, also den Insekten helfen weiß ich jetzt nicht, ob du so gut kannst.
Okay, ja.
Aber es macht nichts, ist alles immer Teil des ökologischen Kreislaufs.
Das will mir Dominik immer erklären, wenn ich es eklig finde.
Aber ist auch ein bisschen beruhigend. Also ja, ihr fühlt uns auf jeden Fall, ich merke schon, in Welten, in die ich mich sonst nicht reindenke. Wir werden euren Podcast verlinken und auch euren Insta-Kanal, da ist ja auch immer was los. Ihr könnt euch schon auf nächsten Samstag freuen, da bin ich wieder nicht alleine. Lassen wir uns alle mal überraschen, was dann passiert. Bis dahin, an euch tschüss, an alle, die zuhören, tschüss und passt auf euch auf. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.